Ja, Gott meint es einfach gut mit uns und wir dürfen heute einen besonderen Segen erwarten. Nicht, weil heute ein besonderer Sonntag ist, sondern einfach nur, weil Jesus da ist. Und deswegen dürfen wir einen besonderen Segen erwarten. Ich weiß nicht, was du von diesem Gottesdienst heute erwartest oder erwartet hast. Vielleicht kommst du schon sehr, sehr lange in die Live-Kirche und die Gottesdienste sind dir sehr vertraut. Vielleicht schaust du uns auch schon lange online zu und du weißt schon, was so als nächstes vielleicht passieren wird. Und du hast dich an vieles gewöhnt. Und vielleicht bist du deswegen auch nicht mit einer besonderen Erwartung gekommen. Vielleicht findest du auch, dass zu wenig passiert und es gibt zu wenig Schwarzbrot, es gibt zu wenig Lobpreis, es gibt zu wenig Tiefe. Und ich könnte noch mal so eine richtig, ja, gute Predigt vertragen oder auch so was Spektakuläres erleben. Es kann aber sein, dass du heute zum ersten Mal da bist und dass du oder vielleicht auch erst seit kurzem in der Live-Kirche bist und dass das für dich neu ist, was hier gerade so passiert. Und wenn du nicht viel mit Kirche zu tun haben solltest, dann ist Kirche in der Regel auch nicht besonders spannend. Ja, also ich kenne kaum jemanden in meinem Umfeld, der Kirche spannend findet und der sagt, ja, also da gehe ich da lieber hin als zum Fußballspiel erwartet dann irgendwie etwas Besonderes in einem Gottesdienst. Und schon gar nicht erwartet man, dass irgendwas Spektakuläres oder Aufregendes passiert. Auf gar keinen Fall sowas, was gestern im Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München passiert ist. Das erwartet bestimmt niemand. Aber wenn in der Kirche etwas passiert, dann sind es ja meistens die Skandale. Es sind die Dinge, die nicht so schön sind, die abschreckenden Dinge. Und deswegen bist du vielleicht neugierig. Wann hast du so viele Menschen im Gottesdienst erlebt, außer an Weihnachten oder vielleicht an Ostern? Das ist ja nicht mehr unbedingt üblich. Vielleicht ist dir auch das Singen nicht so geläufig oder ja, dass so viele Menschen sich am Gesang und an diesem Gottesdienst beteiligen. Und vielleicht spürst du auch eine Erwartung in Menschen, eine gewisse Hingabe an Gott, dass Gott etwas tut. Wir sind gerade, oh, ich sehe den Bildschirm leider nicht, wenn mir jemand helfen könnte. Wir sind mitten in einer Predigtserie, die heißt God on Fire. Und dazu haben wir verschiedene Predigten und wir bieten auch Vertiefungsabende an. Wir hatten gerade am Mittwoch einen Vertiefungsabend und es ist so schön, dass so viele Menschen auch kommen, so mitten in der Woche, um das Thema nochmal zu vertiefen. Und ich mache schon mal Werbung vorab für den nächsten Abend, wo Felix Ronsdorf dann Fortsetzung machen wird über das ganze Thema Gaben, Geistesgaben, so das ganze Paket, das Gott für uns hat. Und wir haben schon einiges gehört in unserer Serie Church on Fire, über diese übernatürlichen Dinge, über Zeichen und Wunder. Ja, da wurden Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Auf einmal bekommen sie übernatürliche Fähigkeiten und Begabungen, aber sie erleben auch Verfolgung und sie müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie einen lahmen Mann gesund gemacht haben, einfach durch Gebet und ihm zugesprochen haben, du sollst wieder gehen. Und es kamen tausende Menschen zum Glauben und diese Gemeinde ist von Tag zu Tag um neue Gläubige gewachsen. Kurz dort war von Langeweile sicher nicht die Rede. In dieser Gemeinde war von Langeweile nichts zu spüren, sondern die erste Gemeinde in Jerusalem, die war so richtig on fire. Da war das Feuer Gottes und da war was los. Und das betrachten wir auch im heutigen Thema. Der heutige Bibeltext dreht sich um Zeichen und Wunder, die damals geschehen waren. Und wir blenden mal kurz 2000 Jahre zurück in die damalige Zeit. Apostelgeschichte 5, wie ich lese ab Vers 12 bis 16. Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomo-Halle. Das war diese große Säulenhalle im Tempel. Von denen jedoch, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte es keiner, in engen Kontakt mit ihnen zu treten. Aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Das ist ja schon mal was, mit Hochachtung von einer Gemeinde, von einer Kirche zu sprechen. Genau, das hatten wir schon. Und die Gemeinde wuchs ständig. Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße, legte sie dort auf die Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen von ihnen falle. Auch aus den Ortschaften rings um Jerusalem strömten die Menschen zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Wow. Also wenn ich diesen Bibeltext lese, und ich habe den schon sehr oft gelesen, dann auch jetzt im Vorfeld dieser Predigt, wenn ich ihn jetzt wieder lese, dann berührt er einfach so mein Herz. Ich kann mir das so bildlich vorstellen, was da passiert, und das macht was mit mir. Ich finde das unglaublich motivierend und inspirierend, was ich hier lese. Und ich finde das überhaupt nicht langweilig. Ich finde das aufregend, was Gott in der ersten Gemeinde tut. Und das weckt so eine Sehnsucht in mir. Gott, lass das doch auch heute geschehen. Lass Scharen von Menschen zum Glauben kommen. Heile die Kranken und befreie Menschen, die in Abhängigkeiten und Gebundenheiten leben. In der Apostelgeschichte, in diesem Kapitel hier, finden wir eine dritte große Zusammenfassung von dem, was Gott in dieser Zeit tut. Während in den beiden vorherigen Zusammenfassungen es mehr um das Innenleben der Gemeinde geht, wird hier eindeutig das Außenleben der Gemeinde und die Sichtbarkeit der Gemeinde beschrieben. Lukas richtet den Blick auf das Verhältnis von den Aposteln, die die Gemeinde da damals geleitet haben, auf die Öffentlichkeit. Zeichen und Heilungen geschehen unter dem Volk und erzeugen zugleich Anziehung, aber auch Abstand. Und wir sehen hier auch eine direkte Erhörung von den Gebeten, die wir vorher schon erlebt haben. Da, wo sie in Gefängnis waren, wo sie vor Gericht standen und dann zurückkamen und die Gemeinde gebetet hat: Herr, strecke deine Hand aus und lass Zeichen und Heilungen und Wunder geschehen. Und das sehen wir hier, das erfüllt sich. Lukas macht damit deutlich, die Gemeinde betet nicht einfach ins Leere. Der Gemeinde war das ernst. Die Gemeinde hat daran geglaubt und sie erleben Gottes Macht, die öffentlich sichtbar wird. Gleichzeitig aber, und das werdet ihr sehen, sobald wir wieder ein paar Verse weitergehen, macht sich auch der Widerstand breit. Die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit führt zu riesengroßen Konflikten. Und insbesondere die jüdischen und geistlichen Führer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben das als gefährlich angesehen und wollten unbedingt etwas dagegen unternehmen. Es geschieht inmitten einer Zeit, in der geistliche Führer der damaligen Zeit diese neu entstandene Bewegung der Christen ganz massiv bekämpft hat. Die Apostel sind vor Gericht gebracht worden. Sie haben eindrücklich verboten bekommen, noch einmal in der Öffentlichkeit von diesem Namen Jesus zu sprechen und ihren Glauben zu bekennen. Und Gott wirkt in dieser Zeit unaufhaltsam. Da heißt es, und Scharen von Menschen kamen und viele kamen zum Glauben. Die Gemeinde bekommt eine immer stärkere Außenwirkung und diese Zeichen und Wunder sind ein starkes Zeichen für die Menschen, die auch noch nicht Teil der Gemeinde sind. Das will ich nochmal wiederholen. Diese Zeichen und Wunder waren besonders ein starkes Zeichen, ein Signal an die Menschen, die noch nicht Teil der Gemeinde sind. Und wenn Zeichen und Wunder geschehen, wird immer öffentliche Aufmerksamkeit sein. Du kannst das gar nicht verhindern. Sie wird positiv oder negativ sein. Und jetzt kommt wahrscheinlich deine Frage und meine Frage. Michael, hat Gott denn nur damals gewirkt? Wo sind denn die Wunder Gottes heute? Wir wollen doch auch Erweckung erleben, oder nicht? Wir wollen doch das auch erleben, dass hier die Menschen hingebracht werden und dann, was weiß ich, wenn der Ulf da vorbeigeht und sein Schatten auf die Leute fällt, dass Menschen gesund werden. Das wollen wir doch auch erleben. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was Gideon so beklagt hat. Er hat sich bei Gott richtig beklagt. Wir lesen das im Alten Testament, im Buch der Richter, in Kapitel 6, Vers 14. Ach, mein Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dieses ganze Unglück getroffen? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählt haben? Aus Ägypten hat er uns befreit und uns hierher gebracht. Das haben sie gesagt. Aber wie ist es jetzt? Jetzt hat er uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Und da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast. Geh mit der Kraft, die ich dir gegeben habe. Und ich hoffe, dass wir nochmal zurückkommen können auf diese Sache, weil wir vielfach hadern. Also ich merke das einfach in Gesprächen mit Menschen, dass sie sagen, ich wünsche mir das, dass das in unseren Gottesdiensten passiert. Warum werden nur so wenige geheilt? Warum ist nur dieses und jenes? Wir wollen doch, dass Gott mehr tut. Beklag dich bei Gott, wie Gideon das gemacht hat. Ich glaube, das ist die richtige Adresse. Ich kann dir wahrscheinlich nicht helfen. Ich kann keine Zeichen und Wunder produzieren. Aber Gott kann das tun. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, dass es Phasen gibt, in denen Gott ganz massiv wirkt und unvorstellbare Zeichen und Wunder geschehen. Und dann gibt es oft viel längere Phasen, in denen, das sind dann oft Jahrzehnte oder manchmal auch Jahrhunderte, in denen scheinbar nichts geschieht. Und all das mutet Gott uns zu und er macht uns Mut in dieser Zeit, ihm zu vertrauen. Geh in der Kraft, die du hast. Lass dich nicht abhalten. Geh in der Kraft, die du hast. Aber gehen wir nochmal zurück zur ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde zahlte dafür einen hohen Preis, dass sie so etwas erlebt hat. Sie haben eine starke Einheit verkörpert und in großer Liebe ihren Besitz geteilt. Das muss man ja auch mal sagen. Das ist das, was wir letzten Sonntag gehört haben. Das war für sie selbstverständlich. Und sie waren nach außen einer sehr starken Verfolgung ausgesetzt mit Inhaftierungen, Schlägen und später auch wurden viele, viele umgebracht. Und wir werden uns heute die Frage stellen, ist das normal, dass Gott so stark wirkt? Wie sieht eigentlich der normale Gemeindealltag aus, das Gemeindeleben? Und gibt es solche Wunder heute noch? Und ich dachte mir, ich schlag mal den Bogen zu etwas, was noch gar nicht so lange her ist und was auch gar nicht so weit weg liegt von uns. Etwas, das in unserer Nähe begonnen hat. Und ich nehme mir ein paar Minuten Zeit, um mal einzublenden in eine Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht weit von hier, direkt in unserer Nachbarstadt Solingen. Und dort sind außergewöhnliche und spektakuläre Dinge geschehen, von denen wahrscheinlich nur einige Ältere etwas wissen. Und viele, die hier sind oder die online zuschauen, die haben überhaupt keine Ahnung, was da passiert ist. In Solingen lebte ein Unternehmer namens Hermann Zeiss. Und er hat sich bereits als Jugendlicher zu Jesus bekehrt, wurde dann im Ersten Weltkrieg gefangen genommen und in der englischen Kriegsgefangenschaft hat er evangelisiert, er hat mit Leuten gebetet und erlebt, dass Menschen gesund geworden sind. Er ist dann zurückgekommen nach Solingen und er sagt dann von sich selber, ich beging nach dieser Gefangenschaft einen großen Fehler. Ich schaute auf Brüder und Schwestern, also Mitchristen. Und ich sah Fehler, ich sah Fehler und ich sah Fehler. Ich sah frommes Gerede und Getue und das stieß mich so sehr ab, dass ich bewusst von Gott fortging. Wie gesagt, er beschreibt das nicht als etwas Gutes, sondern als einen großen Fehler. Einige Jahre später, der Zweite Weltkrieg ist vorbei oder fast vorbei, es ist der 22. Juli 1944, kniet er mit seiner Frau Clara vor der Kirche in Ohlix, die zerbombt ist, die kaputt ist, Solingen-Ohlix. Und er sagt, Herr, wenn du uns wiederhaben willst, hier sind wir. So ähnlich wie wir das gesungen haben, so ähnlich wie wir das in unseren Liedern tun, hat er das gesagt. Und er hielt direkt von Gott eine Antwort und einen Auftrag und sagt, predige das Evangelium von Jesus Christus. Und er beschreibt es dann so, im Büro, auf den Straßen und in den Ladengeschäften sprachen wir mit den Menschen über die Erlösung von unseren Sünden durch das Blut Jesu Christi. Und wir stellten dabei fest, dass ein großer Hunger nach Gottes Wort herrschte. So entstand in unserer kleinen Küche in der Mühlenstraße 17 die erste Versammlung. Ja, so nannte man damals die kleinen Hausgottesdienste. Man hat einfach gesagt, es ist eine Versammlung von Menschen, die sich um Christus, um das Wort Gottes versammeln. Hermann Zeiss predigte dann auch auf Straßen, Plätzen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es heißt von ihm, seine Redeweise war sehr saftig schwäbisch. Diejenigen, die aus Schwaben kommen, wissen, was das heißt. Hat er durchaus schon mal so während des Gottesdienstes gesagt, halt's Maul. Also das war für ihn jetzt keine Beleidigung, sondern das war einfach so seine Ausdrucksweise. Und wie bibelzentriert und kraftvoll er gepredigt hat, das hat etwas in Gang gesetzt. Er hatte keine Genehmigung zu reden. Ja, die Alliierten haben ihm keine Redeerlaubnis erteilt. Wir denken da auch an die Apostelgeschichte zurück. Ja? Die hatten sogar ein Verbot, öffentlich zu reden, haben das trotzdem gemacht und Hermann Zeiss hat es auch trotzdem gemacht. Und er hat dann in verschiedenen Gemeindehäusern, Kirchen und so weiter gepredigt und die Gottesdienste gingen immer 2-3 Stunden. Die Leute kamen von der Arbeit und haben dann sehr lange dort noch im Gottesdienst ausgeharrt. Und es kamen immer mehr Menschen zum Glauben und der Heilige Geist war da. Und so 1945 konnten sie in eine Baracke mit ungefähr 250 Plätzen umziehen und dort bekehrte sich zum Beispiel, also da sind einige großartige Dinge geschehen, bekehrte sich ein von Hass gegen die Deutschen erfüllter Jude. Er bekehrte sich zu Jesus und obwohl seine ganze Familie im KZ umgebracht worden ist, konnte er nun wieder lieben. Er konnte vergeben und er fing an, selber das Evangelium der Liebe in Deutschland zu predigen. Und ich habe diesen Mann auch kennengelernt und einige Predigten von ihm gehört. Nicht zu der damaligen Zeit, aber als ich Kind war, habe ich manche Predigt von ihm hören können. Also da gab es ihn noch. Und in der Baracke geschahen so außergewöhnliche Dinge, dass bald schon Menschen aus ganz Deutschland kamen, aus Österreich, Dänemark, Schweiz, Holland, Frankreich, und sie pilgerten dorthin, um Gott zu erleben. Gott war da, Einheit war da, und die Liebe Gottes war zu spüren. Auch hier wieder ein Bogen zu der Apostelgeschichte. Das klingt für mich, ja, als wäre das austauschbar. Als könnte man einfach die Verse von der Apostelgeschichte nehmen und auf die Zeit hier nach dem Zweiten Weltkrieg projizieren. Die Leute standen draußen an den Fenstern, weil drinnen kein Platz mehr war und waren hungrig nach dem Evangelium, nach der Liebesbotschaft von Jesus Christus. Und immer wieder wurden Menschen geheilt, und man brachte kranke Menschen dorthin. Und es gibt unzählige Aufzeichnungen und Zeitungsberichte. Und ich will euch einfach nur ein paar kleine Ausschnitte von den wunderbaren Dingen wiedergeben, die passiert sind. Eine Frau kam dort in den Gottesdienst, die seit 18 Jahren im Rollstuhl saß. Und sie wurde auf einen Schlag geheilt und ist dann vor Freude aus dem Rollstuhl gesprungen und über die Sitzreihen auf den Schoß einer anderen Person. Und das hat sofort für einen Riesenaufruhr in diesem Gottesdienst gesorgt. Eine 16-jährige Blinde brüllte einfach mitten in der Predigt. Also wenn ihr euch so vorstellt, ich predige jetzt hier und will, dass ihr das Evangelium hört. Und sie brüllte, ich kann sehen, ich kann sehen. Und die Anwesenden haben das einfach vor Freude gefeiert und getanzt. Eine Frau, die seit ihrer Kindheit unter Migräne litt, war anwesend. Und Hermann Zeiss fragte sie bei der Verabschiedung, wie geht es dir? Das hat er wohl sehr oft gemacht, dass er die Leute verabschiedet hat oder sich beim Verabschieden dann von Menschen nochmal händeschüttelnd verabschiedet hat und meistens gefragt hat, wie geht's dir, oder ihnen ein persönliches Wort gegeben hat. Und sie sagte, ich habe wieder ganz starke Migräne, Bruder Zeiss, und ich muss unbedingt ins Bett. Dann haben sie sich verabschiedet. Beim Rausgehen dreht er sich nochmal rum und sagt, du, lass doch mit dir beten. Er geht nochmal zurück und sagt, hast du die Migräne immer noch? Und sie sagte, nein, jetzt wo du mich fragst, sie ist weg. Und das hat jahrelang angehalten bis an ihr Lebensende. Sie war weg. Und dann beginnen Massenheilungen. Zunächst kam es zu Einzelheilungen und dann kamen während verschiedener Evangelisationen plötzlich viele, viele Menschen zum Glauben und viele wurden geheilt. Und das erregte sehr starkes Aufsehen, das ging auch durch die Presse, es verstärkte den Zulauf und viele, viele Gottesdienste mit dramatischem Ablauf, so heißt es, haben stattgefunden. Aus allen Teilen Deutschlands, aus dem Ausland reisten die Menschen nach Solingen-Ohlix. Und auch Zeiss reiste dann rum und wurde überall eingeladen, nach Holland, Dänemark, Österreich, Schweiz, Frankreich, selbst nach Nordamerika und nach Indien. Er wurde zum Beispiel nach Berlin eingeladen. Dort waren 4.500 Menschen zusammengekommen. Und während einer Predigt rief er immer wieder einzelne Menschen auf und hat ihnen etwas aus ihrem Leben gesagt und sagte ihnen auf dem Kopf zu, wie ihre Lebenssituation ist. Und dann sagte er, du, Schwester aus Kutna, das liegt ziemlich weit in Polen bei Warschau, komm schnell nach vorne und erzähle, was der Herr Jesus gerade an dir getan hat. Und diese Frau aus Polen ist dorthin gefahren, weil sie Gebet wollte und die hat kein Wort verstanden, die war nämlich taub. Die saß da die ganze Zeit und hat einfach nur, ja, zugehört oder miterlebt, was passiert ist und wollte dann mit sich beten lassen. Und auf einmal hört sie, wie der Hermann Zeiss ruft, du Schwester, komm nach vorne und erzähle, was der Herr an dir getan hat. Und das ist so schön, dass Jesus in diesem Moment ihr die Ohren geöffnet hat und sie das hören konnte, nach vorne lief und sagte, wisst ihr, was passiert ist? Ich konnte nicht hören, aber jetzt kann ich hören. Ein Mann wurde auf einer Trage nach vorne gebracht, weil er nicht laufen konnte. Und sie wollten, dass der Hermann mit ihm betet und ihm die Hände auflegt. Und dann sagt er einfach, ach, wisst ihr was, ich werde gar nicht mit ihm beten. Am Ende des Gottesdienstes wird er aufstehen und wird gesund sein. Und so war es auch. Sie haben einfach großartige Dinge erlebt. Und dann haben sich viele Menschen bekehrt, nachdem sie diese Heilungen auch erlebt haben. Es wird von einer Frau berichtet, den Namen kenne ich auch, die nichts von Gott wissen wollte und die sich mit 35 Jahren sehr schwer am Bein verletzt hat. Und das hat sich so doll entzündet, dass auch jede Behandlung wohl nicht geholfen hat. Das wurde immer schlimmer, die Wunde wurde immer größer, dass letztlich sie ins Krankenhaus kam und sie ihr prognostiziert haben, dass sie ihr das Bein abnehmen müssten und schon einen Termin machen wollten. Und ihre Schwiegermutter hat ständig zu ihr geredet und hat gesagt, willst du nicht Jesus annehmen? Und in diesem Moment, als jetzt die Amputation anstand, hat sie gesagt, willst du jetzt immer noch nicht in den Gottesdienst kommen? Und dann hat sie gesagt, na gut, dann komme ich halt mal mit. Und ihr Bein war wohl so dick geworden, dass sie sich nicht in ein Auto setzen konnte. Also haben sie von einem befreundeten Handwerker einen Pritschenwagen geholt und sie da draufgelegt auf die Pritsche und zum Gottesdienst gefahren. Dann hat Hermann Zeiss mit ihr gebetet und dann hat er sie gefragt, bist du Christ? Und dann sagt sie, ja. Aber dann sagt er, aber du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, oder? Das rate ich dir. Und Gott wird auch dein Herz heilen. Sie ging dann zurück, setzte sich auf einen Stuhl. Die Schwiegermutter beobachtet das und sagt, wieso setzt die sich? Wieso geht die jetzt so? Und sagt, komm, lass uns mal den Verband abmachen. Sie machen den Verband ab und sehen, dass keine Wunde mehr da ist. Und wo diese tiefe Wunde war, einfach neue Haut über den Beinen war. Und das hat sie so umgehauen, dann sind sie ins Krankenhaus gegangen, denn es stand ja eine Beinamputation bevor. Und die Ärztin fragte sie dann völlig ungläubig, was haben Sie denn angestellt? Sie sind ja völlig gesund. Ja, sagt sie, ich habe mit mir beten lassen. Und dieser Prediger, der hat mir gesagt, auch mein Herz würde gesund werden, aber ich habe doch gar nichts am Herzen. Und dann sagt sie, ja, das haben wir Ihnen noch nicht gesagt. Ihre Entzündung im Bein, die hat so stark auf ihr Herz gewirkt, wir wollten sie auch am Herz behandeln. Und dann haben sie sie untersucht und ihr Herz war geheilt. Und dann hat sie gesagt, jetzt muss mein ganzes Leben geheilt werden. Ich nehme Jesus an. Und diese Frau ist mit bis zu ihrem 85. Lebensjahr so regelmäßig in den Gottesdienst gegangen, dass sie keinen einzigen Gottesdienst verpasst hat. Und ich denke, einige der Älteren werden sie kennen hier. Und eine letzte Sache noch, dann komme ich wieder zurück zum Wort Gottes aus Holland. 1952 wurde Hermann Zeiss nach Holland eingeladen. Er sprach dort in 8 Vorträgen etwa zu 45.000 Menschen. Insgesamt, also in Wikipedia steht, dass er zu etwa 1 Million Menschen gepredigt haben soll in dieser ganzen Zeit. Er hat dort über Apostelgeschichte gepredigt und aufgrund des Heilungsgesetzes, was es in Holland gibt, durfte er nicht mit den Menschen beten. Und trotzdem wurden so viele geheilt, dass die holländischen Zeitungen berichtet haben und teilweise seine Predigten abgedruckt haben. Sogar in der Börsenzeitung stand seine Predigt. Und eine Zeitung schrieb, Blinde bekommen ihr Augenlicht, Stumme lesen aus der Bibel vor und Lahme werfen ihre Krücken weg oder springen aus ihren Rollstühlen und rennen davon. Also ich finde das gut. Und in der Zeitung waren dann Bilder von zurückgelassenen Krückenbergen, also richtige Berge, Krücken, Rollstühle, dass sie mit Lastwagen weggefahren haben. Und das ist keine Sache von vor 2000 Jahren, sondern das ist eine Sache, die 70 Jahre her ist. Eine Sache, die Gott vor kurzem in unserer Nähe getan hat. Und aus dieser Bewegung sind in den 1950er Jahren verschiedene Gemeinden entstanden. Und dreimal dürft ihr raten, wie unsere Gemeinde entstanden ist. Hier Langenfeld ist so nah an Solingen dran. Auch hier ist eine Gemeinde entstanden. Und das ist heute unsere Live-Kirche. Und wir gehen auch zurück auf das Wirken Gottes, was damals geschehen ist. Und es ist schön zu wissen, dass Gott das begonnen hat und er wird sein gutes Werk fortsetzen. Er wird nicht einfach aufhören und stoppen und sagen, so, jetzt ist gut, jetzt ist genug. Auch wenn wir heute Live-Kirche heißen, gehören wir zu diesem Verband der Ekklesiakirchen, die es in ganz Deutschland gibt. Ich habe als Kind einige dieser Menschen kennenlernen dürfen. Als ich das so gelesen habe, ich dachte, ja, den kenne ich. Oder von dem habe ich schon mal gehört. Und auch unser ehemaliger Gemeindeleiter Manfred Lieske hat sich bei Hermann Zeiss bekehrt und dort viele Zeichen und Wunder erlebt. Und wer ihn kennt, der weiß, dass er immer wieder davon berichtet hat, wie großartig das war und wie sehr Gott gewirkt hat. Und ich habe im Laufe meines Christseins viele Erlebnisse und Wunder erfahren dürfen. Und wir müssen uns nur mal dessen bewusst werden, was Gott eigentlich getan hat, was Gott tut in unserem Leben. Ich erinnere mich, dass wir in Langenfeld, damals waren wir noch im alten Raum, eine unglaubliche Bewegung des Heiligen Geistes hatten, als ich gerade ganz frisch zu dieser Gemeinde gekommen bin. Das muss so 1981 gewesen sein. Und das hat sich so stark ausgewirkt, dieses Wirken Gottes in uns, auch in der Jugendgruppe, dass wenn wir auf eine Jugendfreizeit gefahren sind, wir dort einen richtigen Aufruhr verursacht haben. Die haben alle gesagt, die sind durchgeknallt, die spinnen, die reden da in neuen Sprachen und alles Mögliche und die sind bescheuert. Und da gab es wohl ein Riesentheater. Wir haben zum Glück da nicht so viel von mitgekriegt und sind ganz entspannt auf dieser Freizeit gewesen. Und eines Abends musste ich dann zuhören, wie Peter Schneider darüber predigte, was Gott in der Apostelgeschichte tut und sagt, ja, hier sind ja einige, die haben Schwierigkeiten damit und ich will euch das mal erklären. Und wisst ihr, was an Silvester passiert ist? Wir haben uns Silvester fertig gemacht. Ja, man macht sich dann immer schick und für den Abendgottesdienst. Und ich hörte auf den Fluren einmal einen Riesentumult. Ich weiß nicht, Leute weinten, die beteten, alles Mögliche. Die sind einfach an dem Zimmer vorbeigegangen, wo wir gebetet haben oder einige von uns gebetet haben und sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und dann war das eine Silvesterfeier, wo einfach der Heilige Geist da war und Gott Jugendliche in großer Zahl berührt hat. Und das ist ja nicht eine... Ja, lass uns da mal Gott applaudieren. Und das ist ja nicht so ein Ereignis, was nur einmal passiert, sondern ich erlebe immer wieder, dass Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und verändert werden. Und wenn ich mich frage, Michael, was hat sich eigentlich in deinem Leben getan? Was ist dadurch verändert worden? Dann kann ich Folgendes sagen, dass ich in dieser Zeit einfach meine Beziehung zu Jesus ganz vertiefen durfte und das Wort Gottes schätzen lernen durfte und ganz neu verstehen durfte, viel tiefer in die Bibel eintauchen durfte. Und ich einfach merke, dass meine Beziehung zu Jesus da einen ganz neuen Weg genommen hat. Ich habe sowas seitdem nie wieder erlebt, aber ich war auch 2011 in Sibirien und habe da staunend gesessen auf einer Konferenz, wo lauter Menschen berichteten, was sie mit Jesus Christus erzählt haben. Und da habe ich Mafia-Bosse getroffen, KGB-Agenten, Drogendealer, Leute, die 20 Jahre lang schwer alkohol- oder drogenabhängig waren und jetzt das Evangelium predigen. Und manche eine Gemeinde von ein paar hundert Leuten hatten, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, was sind das für tolle Leute, wie großartig. Und ich hatte davon damals schon hier berichtet. Und immer wieder erzähle ich auch im Kindergottesdienst davon einigen Dingen. Und einmal sagte mir ein Mädchen, du, ich kann das nicht glauben, was du mir hier erzählst. Das hast du dir bestimmt nur ausgedacht, um uns eine schöne Geschichte zu erzählen. Aber ich sag dir, auch wenn du heute hier sitzen solltest oder wenn du das einmal hören solltest, das ist real. Das ist nicht ausgedacht. Das habe ich erlebt. Ich habe einem KGB-Agenten gegenüber gesessen, der so viel Liebe ausgestrahlt hat, der aus seinem Leben berichtet hat, wie kaputt sein Leben war, wie krank er war und wie sehr er Jesus begegnet ist. Was ist mit dem Bibeltext, den ich gelesen habe? Durch die Apostel geschahen unter dem Volk zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Diese Zeichen sind nicht Selbstzweck. Das sind Signale, dass Gott am Werk ist. Dass Gott etwas tut und Gott etwas tun will. Die Gemeinde befindet sich mitten in der Verfolgung, aber sie betet, es bekehren sich Menschen und Gott bestätigt einfach das, was sie tun. Die Kraft, die in ihnen ist. Gehen wir mal zurück zu Gideon, ne, im Richter, was ich vorgelesen habe. Ja, du beklagst das, du bejammerst das, dass das und das nicht passiert. Aber die Kraft und das, was ich in dich hineingegeben habe, setze das ein und geh damit. Und das haben die Apostel gemacht. Nicht mehr und nicht weniger. Und Gott hat es bestätigt durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Die Wunder waren nicht das Zentrum, sondern immer war Jesus das Zentrum. Niemals waren die Wunder der Mittelpunkt der ersten Gemeinde, sondern Jesus. Und von denen, die nicht bereit waren, an ihn zu glauben, wagte keiner, in engen Kontakt mit ihnen zu treten. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt immer in zwei Richtungen. Auf der einen Seite kommen Menschen. Es war auch bei der bei dem Pfingstereignis so, die einen haben gesagt, was müssen wir tun, um gerettet zu werden, und die anderen haben gespottet. Und das werden wir immer erleben. Das Wirken Gottes wird immer polarisieren. Das kann durch deine Familie gehen, das kann durch deine Freundschaften gehen, überall her. Sie zieht an, aber sie fordert auch zur Ernsthaftigkeit und zur Hingabe auf. Wer nur mal schauen will, der bleibt wahrscheinlich auf Abstand. Die Gemeinde wuchs ständig und Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Während sie verfolgt wurden, während sie geächtet wurden, während es drunter und drüber ging, kamen Menschen zum Glauben. Das höre ich auch immer wieder aus dem Iran oder aus anderen Ländern, wo wir es gar nicht für möglich halten, dass dort Scharen von Menschen zum Glauben kommen. Und das ist immer das Ziel Gottes. Das ist das eigentliche Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen. Er sagt, ich will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es geht in der Bibel nicht in erster Linie um Wunder, um körperliche Gesundheit, um all dieses Spektakuläre, sondern es geht um Christus und unsere Beziehung zu ihm. Christus will die zerbrochene Beziehung wiederherstellen. Er will die Trennung, die durch die Sünde, durch unser Fehlverhalten zwischen Gott und uns sich aufgebaut hat, die will er überbrücken durch das, was am Kreuz geschehen ist, indem Jesus Christus sein Leben gegeben hat und mit ausgestreckten Armen vor uns steht und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und lass uns diese Vergebung annehmen. Darum geht es Gott. Und dann werden wir heil. Und wir können eine Beziehung zu Gott haben. Und wenn es Gott gefällt, werden wir auch körperlich heil. Aber das Wichtige ist, dass wir innerlich heil sind, dass unsere Beziehung zu Gott hergestellt wird. Und überall, wo Petrus hinkam, trug man die Kranken auf die Straße und legte sie dort auf die Betten und Matten in der Hoffnung, dass wenigstens sein Schatten auf den einen oder anderen falle. Und jetzt sehen wir eine unglaubliche Erwartung von Menschen. Diese Wunderzeichen und diese Anerkennung, die die Christen hatten, führte zu konkreten Reaktionen. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass unsere Liebe, unsere Hingabe an Jesus, das, was wir tun, Reaktionen auslöst. Dass Menschen kommen, dass Menschen, die krank sind, kommen, dass Menschen, die verzweifelt sind, kommen. Wenn du im Internet zuschaust, ich spreche dir einfach zu. Vertrau Gott. Schreib uns. Nimm dir Zeit, um zu Gott zu rufen. Und er wird antworten. Er wird dich nicht alleine lassen. Und dann haben sie die Kranken dort einfach hingelegt, dass wenn Petrus vorbeikommt, wenigstens der Schatten auf einige fällt. Petrus hatte keine Zauberkräfte. Aber Gottes Macht wurde so stark wahrgenommen, sie gedacht haben, wenn das wird vielleicht schon reichen. Ja, so wie diese Frau auch gesagt hat, ich brauche nur ihn anzufassen. Ich brauche nur mal das Kleid zu berühren, das reicht schon. Es hat Glauben ausgelöst in Menschen. Nicht der Schatten hat Menschen gesund gemacht, sondern der Glaube an einen übernatürlichen Gott. Das müssen wir sehen. Eine enorme Ausstrahlung der Gemeinde. Man erwartet einfach die Hilfe und das Wirken Gottes nicht im Gemeinderaum. Und ich glaube, hier müssen wir mal an unseren Herzen arbeiten. Wenn ich immer höre, ich möchte hier mehr Schwarzbrot und hier mehr Wunder, dann stimmt das überhaupt nicht null mit dem überein, was wir in der Bibel lesen oder was auch vor 70 Jahren hier in Solingen passiert ist. Es ging immer nach draußen, es ging immer zu den Menschen. Und das ist der Preis, den wir bezahlen, wenn wir Erweckung wollen, wenn wir wollen, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass es aus uns geht, überhaupt nicht mehr um uns. Wenn du Erweckung willst und es um dich geht, dann bist du falsch gewickelt, das funktioniert nicht. Die Hingabe an Jesus Christus führt dazu, dass wir uns an andere verschenken und an andere hingeben und nicht auf uns selber achten. Und wenn wir nur Wunder und Erweckung wollen, dann wird das vor allem in der Öffentlichkeit passieren. Dort, wo Menschen Jesus noch nicht kennen und wo Menschen einfach ein Zeichen brauchen, dass Gott noch real ist. Dass das nicht ein Gespenst aus alten Schriften ist, sondern dass Jesus lebt. Auch aus den Ortschaften ringsrum um Jerusalem strömten die Menschen zusammen und sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte zu den Aposteln und alle wurden geheilt. Das Worship-Team kann gerne schon mal kommen. Lukas beschreibt hier zwei Kategorien von Dingen, die durch diese Wirkung der Gemeinde und der Gläubigen in Angriff genommen wurden. Da waren Krankheiten und dämonische Bedrängnis. Und das wird nicht einfach gleichgesetzt, sondern es wird nebeneinander aufgezählt. Und das Verb, was hier für bedrängt oder geplagt gebraucht wird, ist im Neuen Testament relativ selten und beschreibt einen Menschen, der gequält wird, der belastet ist, der einer quälenden Macht ausgesetzt ist. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so viele Menschen gequält sind, belastet sind, gefangen sind in Dingen. Ja, du brauchst ja heute keine Drogen mehr. Du kannst einfach Menschen an ihr Smartphone binden, an digitale Medien, an alles Mögliche. Jemand hat mal gesagt, es gibt eigentlich gar keine Suchtmittel. Es gibt immer nur Abhängige und Süchtige. Und die will Jesus freimachen. Jesus geht's um den Menschen. Jesus geht's um dich und um mich. Und dieser Zusatz, und alle wurden geheilt, zeigt ja, wie real Gottes Kraft ist. Gebundenheiten lösen sich auf, Abhängigkeiten lösen sich auf. Ich weiß nicht, was deine Abhängigkeit ist, wo du vielleicht schon jahrelang drum kämpfst. Aber genau deswegen ist Jesus gekommen, um diese Werke des Feindes zu zerstören und in unserem Leben Freiheit zu schaffen. Jesus ist nicht nur gekommen, um uns zu heilen, er ist gekommen, um uns innerlich frei zu machen. Frei zu machen für eine Beziehung mit ihm und Beziehung mit Menschen. Ich weiß nicht, mit welchen Menschen du im Clinch liegst und sagst, nee, ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben, ich bin fertig mit denen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, kann Jesus in dein Herz kommen und etwas tun. Er kann dich verändern. Und das ist das, was der normale Gottesdienst ist. Es sind nicht die spektakulären Dinge, sondern Menschen werden frei. Menschen bauen ihre Beziehungen zu Gott tiefer auf, miteinander. Und während wir das tun und während wir beten, bestätigt Gott diese Dinge mit folgenden Zeichen und Wundern. Wir brauchen uns nicht um die Zeichen und Wunder zu kümmern, das ist Gottes Sache. Wir kümmern uns darum, dass wir frei werden, dass wir eine Beziehung haben zu Jesus, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen. Und damit möchte ich abschließen. Lukas zeichnet ja hier ein sehr, sehr öffentliches Bild der Gemeinde. Und die Apostel sind nicht irgendwo in einem religiösen Winkel versteckt, sondern sie dienen im Zentrum der Menschen. Und die Wunder sind nicht Selbstzweck, sondern sie bestätigen die Botschaft. Und als Folge erleben sie Hass, Anfeindungen und teilweise Gefangenschaft. Wie will Gott heute wirken? Was ist normal? Der Heilige Geist wirkt heute genauso. Es gibt keine Phasen, in denen der Heilige Geist nur wirken kann, sondern er wirkt überall. Wir werden auch diese Dinge irgendwo auf der Welt gerade erleben. Wir wissen es nur nicht, wir kriegen es nur nicht mit. Aber spektakulär muss es nicht immer sein, um das Wirken Gottes zu sehen. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn wir unseren Danke-Gottesdienst am Anfang des Jahres haben und ich hören kann, was Gott im Leben von Menschen getan hat. Geh mal auf unsere Webseite bei YouTube oder auf unsere Medienseite, auf livekirche.tv zum Beispiel. Und da kannst du einfach diesen Gottesdienst nochmal miterleben. Und das macht so Mut. Nicht nur diese Wunderfixierung, um die geht es, sondern ich glaube, dass Gott ständig wirkt. Und das Wirken Gottes will ich einfach kurz mal beschreiben, so wie wir es in der Bibel finden. Ich hatte heute keine Zeit, einfach diese ganzen Bibelstellen zu zeigen, aber vielleicht machen wir das mal in einem der Vertiefungsabende. Wie wirkt der Heilige Geist eigentlich? Er überführt von Sünde. Das ist ein ganz klares Werk des Heiligen Geistes. Wenn heute jemand von Sünde überführt wird hier, dann hat der Heilige Geist hier gewirkt. Auch wenn du es gar nicht siehst. Der hat hier gewirkt. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Vielleicht völlig unspektakulär, aber für den, der von Sünde überführt wird, kann es lebensverändert sein, weil nämlich der Heilige Geist auch in dir die Wiedergeburt wirken kann, dich zu einem neuen Menschen macht. Und jeder, der hier ein neuer Mensch ist, ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Menschen werden geisterfüllt. Sie empfangen geistliche, übernatürliche Begabungen. Ein Gebet, was wir nicht gelernt haben, eine Sprache, die wir nicht gelernt haben. Es gibt die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Glaube. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Einheit, Barmherzigkeit, Heilung in jeder Art. Er erklärt uns das Wort Gottes, er schließt uns auf, wie Gott ist, dass wir verstehen, wie Gott ist. Er gibt uns Weisheit und. Zeichen und Wunder sind nur Begleiterscheinungen. Der Heilige Geist wirkt in diesen ganzen Dingen, die ich so aufgezählt habe, ununterbrochen. In jeder Gemeinde, überall auf der ganzen Welt, in jedem Haushalt, in jeder Familie, wo Menschen an Jesus glauben und wo Menschen noch gläubig werden sollen, wirkt der Heilige Geist so. Es geht immer darum, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und wir neu werden, dass Jesus in unser Leben kommt. Es geht nicht um Wunder, es geht um Jesus. Wollen wir jetzt deswegen unsere Erwartungen runterschrauben? Nein, das tue ich nicht, auf gar keinen Fall. Ich hoffe, ihr nehmt mir das ab. Wir haben einen Wert in unserer Gemeinde, wir haben ja 5 Gemeindewerte, die an dem Wort Leben sind, Liebe leben, echt leben, begeistert leben, erleben und nach der Bibel leben. Und wir haben das Wort erleben und da haben uns gut Gedanken drüber gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen das erleben, was die Bibel sagt. Deswegen ist das ein Wert, das ist uns wichtig. Das ist in der Livekirche wichtig, dass wir nicht nur davon hören, sondern es auch erleben. Und dazu lade ich dich ein jetzt. Ich lade dich ein zu erleben. Ich lade dich ein, Jesus zu begegnen. Ich lade dich ein, Dinge neu festzumachen. Ich lade dich ein, ihm dein Leben zu geben. Ich lade dich ein, an Heilung zu glauben, für dich und für andere. Ich lade dich ein, daran zu glauben, dass deine Verbitterung oder deine Ängste oder was auch immer in dir steckt, dass das verschwindet in Jesu Namen. Und wenn du das möchtest, dann bete ich für dich. Und wir wollen nach dem Gottesdienst noch die Gelegenheit geben, für jeden, der dieses Gebet festmachen will, dass wir am Kreuz hier beten. Wir haben nach dem Gottesdienst immer diese wunderbare Zeit, wo wir Gott begegnen können. Nutze das. Nutze das. Da sind Menschen, die beten mit dir. So wie Hermann Zeiss und andere damals, da waren ja viele, viele andere, die auch gebetet haben. Und Gott hat einfach Großes getan. Und er wird es heute auch tun. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich will jetzt gar nicht lange fragen nach irgendwelchen Dingen, ob du dieses oder jenes möchtest, sondern Jesus, ich möchte, dass du die Herzen jetzt berührst und dass du genau das auslöst, was jetzt dran ist. Dass jemand, der Sündenerkenntnis hat, jetzt auch diesen Schritt geht und sagt, ich will festmachen, ich will Jesus kennenlernen, ich will Vergebung meiner Schuld haben. Dass derjenige, der sich nach Heilung sehnt, seinen Glauben nicht über Bord wirft, sondern neu anfängt, dir zu vertrauen und zu sagen, Herr, du kannst es doch tun. Und auch wenn ich es noch nicht erlebt habe, will ich bei dir bleiben und die Kraft, die in mir ist, wirklich nutzen und schätzen. Herr, und lass uns das alle tun. Herr, hier sind Menschen, die so viel mit sich rumschleppen, Menschen, die gefangen sind, Menschen, die ihre Berufung noch nicht festgemacht haben, Menschen, die Dinge immer wieder rausgeschoben haben. Oh Gott, heute ist der Tag, an dem du an uns wirkst. Ich preise dich, ich bete dich an und danke dir, dass heute Menschen neu werden, auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. In Jesu Namen. Amen.